Wir haben ein schönes Lied eben gesungen und wir merken bei Liedern von Karl Geyer ganz besonders, die atmen die Bibel. Habt ihr Bibelverse gemerkt? Ich will einen dazu noch gerade lesen. Psalm 139, 16. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie geschrieben. Während vieler Tage wurden sie gebildet, als nicht eines von ihnen war. Immer die Größe, die herrliche Größe unseres Gottes. Ehetage waren. Hatte alle unsere Tage gekannt, alle Tage in sein Buch geschrieben, auch den heutigen. Wir wollen uns bei ihm neigen und zusammen beten. Wir danken dir, du Ewiger, du Unendlicher, du Herrlicher. Wir danken dir für deine Offenbarung in deinem Sohn, für deine Offenbarung in deinem Wort. Wir danken, dass wir uns hier versammeln dürfen. Wir danken dir für dieses Haus. Wir danken dir, dass wir hier in aller Stille eintreten dürfen in deine Gegenwart. Nur du allein kannst auch unsere Herzen berühren, dass wir Hörende sind auf dich. Du kannst uns die Gnade geben, dass wir dein Wort verstehen. Segne unseren Bruder, segne jetzt seinen Dienst. Wir danken dir, dass wir Menschen sein dürfen, hinhörend auf dich, den Ewigen. Amen. Ich lese das Wort, das unser Bruder gewählt hat, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ewig. Wir sind dankbar, dass wir uns in dieser Stunde auch üben dürfen, diesen richtigen Blick zu haben. Pony, komm doch zu uns. Ja, das ist interessant.
Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Bevor wir ins Thema einsteigen, etwas Informatorisches. Ich komme ja aus dem Erzgebirge und habe einige Hefte und Bücher mitgebracht. Und denken Sie einmal, bei der Grenzkontrolle bin ich durchgelassen worden. Wegen solcher Bücher war ich nahezu dran, eingesperrt zu werden. Ein riesengroßes Paket von Heinz Schumacher an mich gesandt, wurde beschlagnommen und dann war es soweit. Also Gott hat große Gnade gegeben, dass ich nicht einige Zeit hinter dem Gitter verbracht habe. Und deshalb habe ich also, es ist ein Wunder, jetzt gehen Bücher nicht nur von West nach Ost, sondern auch von Ost nach West. Einmal darf ich Ihnen die beiden Hefte sehr empfehlen. Sie sind mir so ans Herz gewachsen, weil ich mit 17, 18 Jahren mit diesen Heften den Blick hinein in die Heilsgeschichte Gottes geöffnet bekam. Die biblische Schau und das Heft von Fritz Binde, die Vollendung des Leibes Christi. Mit diesem Preis, 6 Mark, bezahlen wir auch die Übersetzung, und zwar dieses Heftes in russischer Sprache. Die Geschwister aus Sibirien, die haben geschrieben, es kommen Leute zum Glauben, aber es gibt keine biblische Lehre. Wohin beruft Gott heute Leute, die auf dem Glaubensweg geführt sind? Und da ist biblische Lehre unauswechselbar. Aber nicht nur in Sibirien gibt es keine klare biblische Lehre, auch in Deutschland. Sieht sehr rar aus. Und dann, das hängt aber nur mit dem Thema zusammen. Was versteht die Schrift unter Ewigkeit? Eine Schrift von Professor Schröder. Und über die Bedeutung der Äonen. Können Sie dann mitnehmen bzw. bezahlen.
Und die Preise stehen drauf.
Stehen drauf, ja. Mir ist es schon ein klein wenig bange bei diesen Wortdiensten, weil ich nicht weiß, ob ich sie überfordere. Sie werden in den Stunden Gedanken denken, die sie noch nie gedacht haben. Aus diesem Grund ist es mir schon ein Anliegen und ein Flehen, dass der Geist Gottes, dass sein Wort dolmetsche, dass es unseren Sinn und unser Herz öffnet, damit wir verstehen, was geschrieben steht. So, und nun zum Thema Zeit, Bindestrich, großer Bindestrich, Ewigkeit. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob denn die beiden Begriffe zusammengehören oder haben sie überhaupt nichts miteinander zu tun und sind entfernt wie Himmel und Erde, Tod und Leben, Finsternis und Licht. Wenn wir in einer Gemeinde zusammen leben und die Bibel uns als Grundlage der Gemeinschaft dient, dann ist eine klare Begriffsformulierung über die wesentlichen und wichtigsten Wörter der Bibel unerlässlich. Sonst gibt es große Missverständnisse, wo man sich maßlos aufregen kann. Sehen Sie, da wird sehr oft das Wort Christ oder Christenheit genannt. Diese beiden Wörter sind mit so viel Dreck, mit so viel Verbrechen und Blut beschmiert, dass man sie gar nicht ohne weiteres in den Mund nehmen kann, ohne genau zu sagen, was man darunter versteht. Ich spreche einmal die Hausfrauen an und die Leute oder die Männer, die auch dann und wann in der Küche zu tun haben. Wenn es in einer Küche einigermaßen ordentlich zugeht, dann steht also alles an seinem rechten Platz. Und in der Zuckerdose ist auch wirklich Zucker drin und nicht Salz oder Mehl. Sie würden ja aus der Haut fahren, wenn in der Butterdose der Senf und im Brotfach der Käse liegen würde. So in etwa kann man sich auch die Situation in der Glaubensgemeinde denken. Wir reden zwar, aber wir verstehen uns nicht mehr, weil die Münzen, die wir in die Hand nehmen, zu sehr abgegriffen und entstellt sind. Dabei, müssen wir auch sagen, spielt natürlich die Übersetzung eine sehr große Rolle. Vornweg, es gibt keine hundertprozentig perfekte Übersetzung des hebräisch-griechischen Textes in unsere deutsche Sprache. Wir sind also da aufeinander angewiesen und helfen uns gegenseitig auch in der Korrektur. Nach wie vor bleibt die unrevidierte Elberfelder Übersetzung eine der besten Übersetzungen. Dazu sollte jeder Bibelleser noch die konkordante Wiedergabe haben. Es ist also oben auf dem Büchertisch alles ausgestellt und man kann sie kaufen. Vielleicht kann man da so mit dem Seitenschlenker noch sagen, man könnte sich auch die Übersetzung von Fritz Henning Bader noch mit anschauen, aber die kann man nicht kaufen, die kann man sich nur schenken lassen. Dann und wann lese ich auch in der Guten Nachricht. Und da fiel mir auf, dass der Begriff der Rechtfertigung durch Freispruch und der Begriff der Versöhnung mit Freundschaft ausgetauscht worden ist. Das ist also dasselbe, wenn ich in der Butterdose eine ganz kalorienarme Margarine drin habe. Die herrliche Wahrheit von der Rechtfertigung in Christo, dass wir als Gläubige die Gerechtigkeit Christi darstellen, wo also nichts mehr an Sündenelend, an Dreck und Sünde zu finden ist. Wir sind so sauber, so rein, als hätten wir nie gesündigt. Diese gefüllte Gotteswahrheit von der Rechtfertigung, die kann man doch nicht mit einem losen Freispruch austauschen. Verstehen Sie? Das ist doch etwas ganz anderes. Freispruch, der hat zwar Sünde verbockt, ist freigesprochen. Aber Rechtfertigung bedeutet so sauber, als wäre nie etwas Böses von uns da passiert. In einer neuen Bibelübersetzung gibt es auch die Rechte Gottes nicht mehr. Die Rechte Gottes ist erhöht und die Rechte Gottes behält den Sieg. Warum gibt es die Rechte Gottes nicht mehr? Weil das eine Diffamierung der Linkshänder sei. Und der Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern ist auch gestrichen. Da liest man nur noch, die Kinder sollen folgsam sein. Aus dem Vater unser Gebet wird das Vater Mutter Gebet. Und vor allem der Begriff Herr, Herr, ist in den meisten Fällen gestrichen und ausgewechselt, weil das eine Zurückstellung der Frau sei. Auch neuerdings in einem pietistischen Liederbuch, da wurde das Lied ausgewechselt, Herr, schenk uns Bruderliebe. Mit Geschwisterliebe wurde das ausgewechselt. So, wir machen einen Strich. Zum Thema Zeit-Ewigkeit. Was ist Zeit und wer kann sie beschreiben und definieren? Ich habe in einem großen Duden nachgeschlagen, du meine Güte, was da alles unter dem Begriff Zeit aufgeschrieben oder aufgezählt wird. Da gibt es eine mitteleuropäische Zeit, eine kurze und lange Zeit, meine und deine Zeit. Da gibt es zeitgemäß, zeitgebunden, Zeitkino, Zeitlupe, Zeitrechnung. Hunderterlei wird da aufgeschrieben. Aber was Zeit ist, habe ich nicht gefunden. Will man sie festhalten und beschreiben, läuft sie durch die Finger davon. Nie haben wir sie in der Gegenwart bei uns. Wenn wir davon berichten, ist alles schon wieder Vergangenheit. Und wenn wir einige Tage vor uns haben, so wie eine solche Bibelrüste, dann nur in der Vorstellung. Wenn wir in ihr etwas tun, dann ist das im gleichen Moment schon wieder Vergangenheit. Das ist zum Verzweifeln. Wenn wir innerhalb der Zeit etwas anfassen und festhalten wollen, ist es schon wieder in der Vergangenheit, aber auch in die Vergänglichkeit entschwunden. Das macht die Leute ja so rasend. Verstehen wir? Das macht die so rasend, weil Gott eigentlich die Ewigkeit ins Herz gegeben hat und die haben sie nicht. Ich frage zurück, haben wir die Ewigkeit? Haben wir die Ewigkeit? Und es ist einem Menschen anzuspüren, der Umgang mit einem Menschen, der Ewigkeit besitzt, ist wohltuend, ist wirklich wohltuend. Das ist eine Ausstrahlung, ist das. Menschen, die von der Ewigkeit erfüllt sind, die sind nicht mehr zeitgebunden. Sie haben ein Stück des Diesseits zurückgelassen. Und Gott will uns also in diesen Tagen ein Stück herausführen aus dem Gefängnis der Zeit, wo wir von Natur aus eingebunden sind, und will uns Ewigkeit schenken. Die Frage werden wir heute Morgen zu beantworten haben. Zeit ist eine relative Größe, entscheidend, was in ihr abläuft. Bei Krankheit, Belastung, schwerem Leid wird die Zeit zur Ewigkeit. Und bei den anderen, wo ein Termin und eine Pflicht die andere treibt oder andere ruft, da ist es so, als wäre in einer Stunde die Woche rum. Wir werden ja sehen. Wir haben das Jahr kaum begonnen. Wir legen uns ein paar Mal nieder und stehen wieder auf. Und in kurzer Zeit singen wir, O du fröhliche, O du selige Weihnachtszeit. Der Psalmist sagt in Kapitel 90, 10, unsere Lebenszeit währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Aber dann macht er einen Strich. Was war's? Mühsal und Nichtigkeit war das. Emma, stimmt das? Nichtigkeit und Mühsal. 80 Jahre. Und die Geschwister, die also dieses Alter erreicht haben, die werden das ja bezeugen können und dürfen. Mühsal und Nichtigkeit gewesen und es geht alles so schnell vorbei, als flögen wir davon. Zeit, die Zeit, was ist sie und wo kommt sie her? Die Zeit kommt aus dem Meer der Ewigkeit und fließt in dasselbe wieder zurück. Und über diesen Satz wollen wir biblisch noch etwas nachdenken. Als Gott den Kosmos, die Schöpfung, das All schuf, mit den gewaltigen Himmelsräumen und der Materie, da schuf er auch die Zeit. Und weil die Zeit zur Schöpfung gehört, ist sie wie alles, was geschaffen wurde, vergänglich. Nicht nur das, was wir hier anfassen, das steht in 10 Jahren hier nicht mehr. Auch die Zeit gehört in die Vergänglichkeit hinein. In unserer Bibel finden wir dafür verschiedene Worte. Ich nehme nur einige heraus, da gibt es den Tag, die Stunde, den Monat und das Jahr. 4 davon nenne ich und 2 davon behandeln unser Thema. Da schreibt die Schrift von einem Augenblick. Augenblick oder ein Augenzwinkern. Damit wird die kürzeste Zeiteinheit genannt oder ausgedrückt, die nicht mehr geteilt werden kann. Und das Wort finden wir in 1. Thessalonicher oder auch in 1. Korinther 15. Da steht, wenn wir einmal bedenken, es gibt ein Geheimnis, aber das Geheimnis ist jetzt bekannt, allen bekannt. Es gibt eine Generation, die nicht stirbt. Liebe Leute, das ist Wort Gottes. Es gibt eine Generation, die wird den Tod nicht sehen. Die wird verwandelt werden. Die wird verwandelt werden. Erst die, die in Christo Entschlafenen, stehen auf, danach wir, die wir übrig geblieben sind. Aber die Verwandlung wird geschehen in einem Augenblick, in einem Nu en Atomo, steht dort. Eine unteilbare Zeiteinheit. Das war das Erste. Das Zweite, da schreibt die Wort von Chronos. Das ist ein griechisches Wort, Chronos, Chronometer. Das ist also die Zeitbeschreibung, wie sie abläuft, von unserer Geburt bis zu unserem Tod. Da wird also die Geschichte mit beinhaltet. Da gibt es ein Wort im Galaterbrief, da die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn. Ich möchte es mal etwas verdeutschen. Da der Chronometer Gottes auf Null stand, sandte Gott seinen Sohn. Und seinen Sohn von oben herab. Und da berührt er die horizontale Geschichtslinie. Und deshalb ist der dritte Zeitbegriff der Kairos. Kairos ist also die Gottesoffenbarung von oben nach unten. Die Aktion von Gott zum Mensch. Und dort, wo diese beiden Linien sich kreuzen, ereignet sich in der Mehrzahl eine Gottesstunde. Als der Paulus von Jerusalem nach Damaskus ritt, um den Christen den Kopf umzudrehen, da erlebte er eine Gottesstunde, nämlich Licht kam von oben und durchtrennte seine Geschichtslinie, warf ihn zu Boden und er lernte den Glauben. Und das ist also immer so, wenn wir eine Stunde hier absitzen, Chronometer, kann es passieren, dass Gott durch sein Wort uns erreicht und wir wissen ganz genau, wir sind gemeint. Da brauche ich nicht den Fritz und die Emma zu fragen, dann weiß ich, ich bin gemeint. In dieser Stunde trifft es mich. Das ist die Aktion Gottes inmitten der Zeit. Und es ist große Gnade, wenn wir darauf reagieren und eine Antwort geben. Der Augenblick, der Chronos, der Kairos und viertens nenne ich noch äonisch oder Äonen. Es kann sein, dass Geschwister hier sind, die hören das Wort hier zum ersten Mal. Äonen sind also Zeitabläufe. Es sind eigentlich die längsten Zeitabläufe, die sehr unterschiedlich sind. von der Zeitdauer. Und hier spürt man oft die mangelhafte Übersetzung, weil oft die Begriffe Zeit, Welt, Kosmos, Ewigkeit miteinander vermengt, vertauscht und x-beliebig ausgewechselt werden. Luther hat zum Beispiel das Wort äonisch 37 Mal mit Welt, außerdem mit Vorzeiten, mit nimmermehr und ewig übersetzt. Nun hat es ja der Bibelleser schwer. Wenn er die Bibel zur Hand nimmt, weiß er nicht, ist es ewig, ist es nimmermehr, ist es zeitlich begrenzt. Wo soll man eigentlich hindenken? Aus diesem Grund muss ich sagen, ist die konkordante Wiedergabe eigentlich für jeden Bibelleser sehr, sehr wertvoll. Hätte Luther zum Beispiel das Wort äonisch oder äon konsequent, wie er sonst tut, mit Ewigkeit übersetzt, dann würden folgenden Stellen zuheißen. Römer 12, stellet euch nicht dieser Ewigkeit gleich. Ja, Welt, aber es steht dort Äon, Zeit, Äon steht dort. Und nun ist der Äon oft und meist mit Ewigkeit übersetzt worden. Wenn man konsequent hätte sein müssen, hätte man müssen sagen, stellt euch nicht dieser Ewigkeit gleich. Demas hat mich verlassen und hat die gegenwärtige Ewigkeit lieb geworden. Dort steht auch Äon. Oder Galater 1,4. Er hat uns herausgerettet aus der gegenwärtigen Ewigkeit. Das passt doch alles nicht. Da steht aus diesem gegenwärtig bösen Äon hat er uns herausgerettet. Um noch einmal das Bild zu gebrauchen, da steht im Küchenregal das Fach Zeit. Und wir öffnen und finden darin die Ewigkeit, natürlich auch die ewige Verdammnis darin und vieles andere. Die Ewigkeit im wahrsten und absoluten Sinne des Wortes gehört nicht zur Zeit, weil sie keinen Anfang und kein Ende hat. Die Zeiten und Äonen aber haben beides. Auch aus Millionen von Jahren wird keine Ewigkeit. Erst wenn alle Zeitläufe und Äonen ein Ziel, eine Vollendung gefunden haben, dann bricht Ewigkeit an. Und diese göttliche Zielbestimmung wird ausnahmslos mit dem gesamten All erreicht. Wir als Glieder an dem Christuskörper, wir sind also seine Gemeinde, wir sind Träger dieser gewaltigen, über alle Dimensionen der Zeit reichenden Verheißungen. Wir tragen schon heute und jetzt diese Ewigkeit als Gottes Leben in uns und sind davon gefüllt. Wir tragen diese Ewigkeit als Erstling und als Anbruch für alle in uns. Die Zeit, so hatten wir gesagt, kommt aus dem Meer der Ewigkeit. Sie ist von dem Allerhöchsten geschaffen worden und wenn alles, was in ihr gelaufen und zum Ziel gebracht ist, dann wird sie wieder in Gott zurückkehren. Nicht nur das All, die Materie, der Raum, auch die Zeit, alles ist aus Gott herausgetreten und hat durch die Äonen eine Zeit lang Bestand gehabt und kehrt vollendet und verklärt wieder in ihm hinein zurück. Als Gott die Himmel und die Erde geschaffen hat, da schuf er auch die Zeit. Da wurden auch die Äonen gemacht. Und hier sollten wir eines noch mit bedenken, dass bevor es Zeit gab und die Äonen geschaffen wurden, Gott nicht im Birkenwald gesessen hat und Ruten geschnitzt für die, die wissen wollten, was vorher war. Das hat doch, da hat doch der Luther davon geschrieben. Weil es auch damals schon Leute gegeben hat, die gefragt haben, was war denn nun zuvor, bevor die Zeit war. Da habe er gesagt, da hat Gott eben im Birkenwald gesessen und Ruten geschnitzt für die, die solche dumme und dämliche Fragen stellen. Nein, das hat Gott nicht gemacht. Das hat Gott nicht gemacht. Da hat der Vater mit seinem Sohn das ganze Schöpfungsprogramm durchgesprochen und festgelegt. Auch die Auswahl für die Gemeinde wurde da schon getroffen und Gnade bereitgestellt zu unserer aller Vollendung. Zu diesem Zeitpunkt hat Gott schon uns gesehen, uns, die wir ja nach Jahrtausenden erst in die menschliche Existenz hineingetreten sind. Oder glauben wir, dass Paulus gelogen hat, wenn er in 1. Timotheus 1, 2, Vers 9 schreibt, er hat uns gerettet. Bei der Rettung eines Menschen steht er immer an erster Stelle. Von wem, dass wir uns bekehrt haben. Dieses Lied können wir ruhig an zweiter und dritter Stelle singen. Immer er hat den Vorrang, er hat uns lebendig gemacht. Und hier steht, er hat uns errettet mit einem heiligen Ruf. Nicht, weil wir dann auf den Gedanken gekommen sind, nun habe ich es aber satt mit meinem Sündenelend, jetzt will ich mich mal aufmachen. Nein, er hat uns mit einem heiligen Ruf gerufen, und zwar nicht nach der Vortrefflichkeit und Anständigkeit unseres Lebens, weil wir so sauber waren und so edel waren in unserer Gesinnung, ja, und weil unsere Eltern auch so fromm waren, ja, nein, nicht aus Leistungen, Werken heraus, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die in Christo Jesu vor den Äonen, vor äonischen Zeiten uns, seiner Gemeinde, gegeben ist und festgeschrieben wurde. Von den Schöpfungen der Äonen lesen wir im Hebräerbrief. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 2, Gott hat den Sohn über das ganze Weltall zum Erben gesetzt, durch welchen er auch, da steht fast immer in unseren Übersetzungen, die Welt gemacht hat. Das ist nicht verkehrt, aber das steht nicht da. Da machen wir ein Bündchen und schreiben unten hin, wie es richtig heißen muss. Durch den Sohn sind die Äonen gemacht. Verstehen wir? Das sind Zeitläufe, während Welt Kosmos Materie ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben verstehen wir, dass die Äonen durch Gottes Wort entstanden sind. Da steht auch immer wieder das Wort Welt drin, kommt vor. Und alles, was schöpfungsmäßig einen Anfang genommen hat, das hat auch ein Ende, ein Ziel, einen Abschluss und eine Vollendung. Und deshalb finden wir in unserem Bibelbuch auch die Begriffe von der Zusammenvollendung der Äonen, wo alles ein Ziel hat, wo alle Zeiten unter einem Haupt zusammenkommen. Das steht in 1. Korinther 10 und in Epheser 1. Da werden also die Zeiten einem bestimmten Ziel zugeführt, vollendet. Und das Ziel, was hier in Epheserbrief beschrieben wird, ist eigentlich, dass das ganze All unter einem Haupte Christus kommt. Wie wir heute als Glaubende Glieder des Christus sind und organisch mit dem Haupt zusammengebunden sind, für immer und alle Zeit, so wird einmal lebensmäßig das ganze All dem Christus als Haupt untergeordnet sein. Aber das nicht heute. Nein. Das will man zwar teilweise erreichen, es wäre ja schön, aber Gott nimmt heute und jetzt nur seine Gemeinde heraus. Am Ziel der Äonen und Abschlüsse der Zeitalter wird das ganze All hauptmäßig dem Christus unterordnet sein. Ein wunderbares Ziel ist das. Manche zählen ja die Äonen. Ich weiß das nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie viele es Äonen gibt. Es gibt aber mit Sicherheit mehr als 5. Das weiß ich. Gott aber steht immer außerhalb der Äonen, das heißt, bevor diese ihren Anfang nahmen und dann auch, wenn alles zum Abschluss gebracht ist und die Zeitalter ein Ziel und eine Vollendung gefunden haben, dann finden wir ihn, und zwar als den ewig Seienden, bei dem es keinen Wechsel gegeben hat und der zusammen mit seinem Sohn allein Unsterblichkeit besitzt. Von den Äonen wird ja oft in unserer Bibel geschrieben, meistens in der Mehrzahl, wo wir dann von den Äonen, die Äonen der Äonen lesen, und in unserer Bibel steht dann immer meistens von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Ausdruck, wenn wir ihn einmal durchdenken, ist ein sinnloses Deutsch und kann nichts erklären. Es ist sehr tröstlich zu wissen, dass Anfang und Ende eines jeden Äons und alles, was in ihm abläuft, also auch unsere menschliche, kleine menschliche Existenz, unter der Autorität des Schöpfers steht. Und daraus ist eigentlich nur ein Äon, ein Zeitalter, was unter einer Fremdherrschaft gestellt wurde. Und das ist der jetzige Zeitlauf. Und dieser Zeitlauf wurde unter der Verwaltung Satans gestellt. Deshalb lesen wir in unserem Bibelbuch oft, dass dieses Zeitalter böse, chaotisch, unverbrecherisch ist. Und das ist genau der Zeitraum, in dem wir leben, heute und jetzt leben. Erst nach der sichtbaren Wiederkunft des Christus zu seiner Gemeinde und mit seiner Gemeinde, als der Messias Israels nach Israel kommt, dann wird also der Äon einen Abschluss, ein Ende haben. Sie werden sicherlich das bekannte Wort wissen, was Jesus beim Abschied zu seinen Jüngern gesagt hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist eigentlich nicht richtig. Dann würde bedeuten, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist die Welt zu Ende. Dann ist das Weltende da. Nein, 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 nein. Meine Lieben, da geht's erst los. Da geht's erst los von wegen Ende. Da ist kein Ende der Welt. Deshalb steht dort, wir machen auch ein Bündchen wieder hin, siehe, ich bin bei euch. Und das ist ja eigentlich auch ein prophetisches Wort für die Endzeit, die Jüngerschar der Endzeit gesagt, wo Israel unter schwerer Drangsal kommen wird. Siehe, ich bin bei euch bis zum Abschluss dieses Äons, nicht dieser Welt. Hier wird ein Äon, ein Zeitabschnitt abgeschlossen. Und es kommt ein neuer, ein siegreicher, das 1000-Jahr-Reich unter der Herrschaft des Messias. Da geht alles heil von Jerusalem, von Israel aus. Zu diesem Gedanken können wir dann noch ein Schriftwort nennen, auch in 2. Korinther 4,4. Da heißt es, wenn die verkündigte Botschaft nicht ankommt, wenn es in dem Herzen der Zuhörer nicht zündet, dann hat das Ergebnis, dass der Gott dieses Äons die Gedankenbildung der Menschen geblendet hat, dass ihnen nicht aufstrahle der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Verstehen wir das jetzt, warum so viele einfach keinen Zugang haben zu dieser Botschaft? Die Gedankenbildung der Menschen ist geblendet, blind gemacht. Ihnen kann die Botschaft nicht glaubhaft zu Herzen gehen. Der Gott dieses Äons, das ist also die Antwort, weshalb die Welt so böse ist, wie sie ist. Gott ist also der Schöpfer aller Zeitalter und Äonen. Aber ein Zeitalter steht davon unter der Herrschaft seines Gegenspielers, und das ist Satan. Und nun geschieht ein ganz großes Wunder. Mitten im Ablauf dieses Äons ruft Gott hinein und holt sich seine Leute heraus. Menschen, die zur Gemeinde gehören. Wie sagt Paulus in Galater 1, Vers 4, Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünde dahingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem bösen Äon, wo wir von Natur aus hineingeboren sind. Herausrette uns und uns zu ihm hinführe. Hier wird also die sichtbare Ebene der Zeit durchbrochen und die Dimension der Ewigkeit offenbart sich in unserem Leben. Als Mensch werden wir zu irgendeinem Zeitpunkt geboren und nach 20, 40, 60, 80 oder 100 Jahren findet dann dieses Leben wieder ein Ende. Alles, was der Zeit nach geworden ist, auch unser Leben, das hat wieder ein Ende, vergeht mit der Zeit. Nicht eines davon hat Beständigkeit. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, so groß, so wertvoll und kostbar es auch sein mochte. Der natürliche Mensch kann das nicht ertragen. Das treibt ihn zum Wahnsinn. Nichts zu besitzen, was bleibt. Was sagt der Bruder Mössinger am Sonntag in Fellbach? Wir sollten die Konten abräumen. Mit dem EQ würde alles sterben. Da habe ich so von vorn in die Mannschaft hineingeschaut, da gab es also ein ganz tiefes Entsetzen. Ja, müssen wir Angst haben? Sammelt euch doch nicht Schätze, die Rost und Motten und die Währung der verschiedenen Währungen ausgesetzt sind. Nein, das treibt sie zum Wahnsinn. Oder die Menschen stopfen ihr Leben voll mit Erlebnissen, dass sie fast davon ertrinken. Wenn im Ablauf unserer menschlichen Zeitgeschichte von außen oder von oben nicht Ewigkeit hineinkommt, dann war das das Erbärmlichste, was einem Menschen überhaupt passieren kann, geboren zu werden, um wieder zu sterben. Verstehen wir das? Zeit, Ewigkeit. Der Vater war am Anfang alles in sich selber. Später war er durch Zeugung alles in seinem Sohn. Der Sohn war ja nicht geschaffen, wie die Engel oder wie wir. Alles Geschöpfliche geht zunächst den Weg der Vergänglichkeit und muss völlig neu gemacht werden. Und bei diesem Programm der Erneuerung hat Gott nun zuerst nicht an die gewaltigen Majestäten gedacht, die vor dem Thron stehen und die immer rufen, heilig und heilig. Auch diese Majestäten, die sind geschaffen. Sie tragen kein ureigenstes Gottesleben in sich. Das tragen nur der Sohn und die Söhne, die durch den Glauben eins geworden sind mit ihm, die Ewigkeit ins Herz haben einwechseln lassen. Man bekommt also durch das Wort der Wahrheit, das man hört und glaubt und Vertrauen fasst, durch Hingabe an Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes, das Neue, das Unverwesliche, das Unverweltliche, das ewig bleibende Gottesleben geschenkt. Jedes Kind Gottes ist durch die Neuzeugung Träger dieser göttlichen Natur und gehört für immer zu ihm. Seit diesem Zeitpunkt durchdringt die Ewigkeit, wir könnten auch sagen, die Unendlichkeit seiner göttlichen Liebe und überfließenden Gnade, dein und mein Leben. Das ist Ewigkeit. Ewigkeit inmitten der Zeit. Das an keine Zeit mehr gebundene Gottesleben durchdringt den Körper meiner Vergänglichkeit. Wir tragen diesen nicht auszudenkenden Schatz göttlichen Lebens in einem ganz zerbrechlichen, von außen zerkratzten und zerfetzten Tongefäß. Und warum ist das so? Warum ist das so? Warum macht er mit diesem Geschenk nicht auch unsere Körperlichkeit neu und perfekt? Warum macht er das? Warum? Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Dass alles, was ist, aus ihm selbst heraus ist. Deshalb tragen wir dieses Spannungsfeld. Und wehe, wer dieses Spannungsfeld auflösen will. Wir sind dazu gesetzt. Und deshalb warten wir auch noch auf was? auf unsere Leibesvollerlösung. Wir sind noch nicht vollendet, vollkommen in ihm. Das tragen wir in uns. Diese beiden Schöpfungen, die von Vater und Mutter, die vergeht, vergänglich ist, mit der wir nur sündigen können, und die Gottesnatur in uns, gezeugt durch Glauben und Hingabe, das neue Leben in uns, das kann nicht sündigen. Das ist unantastbar. Das ist versiegelt bis zu jenem Tag. Und der Heilige Geist hat das Mandat, dass das göttliche Leben in uns zur Ausgestaltung komme. Verstehen wir? Dass dann auch durch die sterbliche Hülle göttliches Leben hindurchstrahlen darf und soll. Dann nimmt es mich immer ganz mit. Darauf könnten wir eigentlich alle Halleluja sagen. Se soli Deo Gloria. Preis dem Herrn, dass dieses göttliche Heilswirken nicht die Giganten der Schöpfung, die großen Majestäten zuerst betroffen hat, sondern den letzten Rest, die Sterblichen in Staub geborenen. Die hebt er heraus und trägt sie auf der höchsten Ebene der Gottesherrlichkeit. Neben seinem Sohn auf den Thron. Ist nicht zu fassen. Ist nicht zu fassen. Können Sie das fassen? Ich nicht. Ich kann nur immer wieder jeden Tag neu staunen lernen für die nie zu begreifende Liebe. Wenn ich die Massen sehe, die sicherlich in manchen Dingen viel anständiger durch die Zeit leben. Denn das gläubige Volk, das ist nicht immer ein lichtvolles Schauspiel. Ja, da staune ich, wie die Gnade Gottes das richtig macht. Wer ihn hat, der bekommt? Nein, der hat das Leben, nicht nach dem Tode, sondern schon heute und jetzt. Es ist das Zeitlose, nicht mehr zerstörbare, ewige Gottesleben, was in ihm, dem Vater und in seinem Sohn ist. Danken wir doch einmal dafür, dass uns schon jetzt dieser Besitz des göttlichen Lebens geschenkt ist. Das ist das Leben, was auch durch den Tod nicht wieder unterbrochen werden kann. Leben, was nicht mehr an den Raum, an die Zeit, an die Materie gebunden ist. Es ist das unerschöpfliche, das nie endende Leben der Unendlichkeit Gottes. Paulus ruft hinein und ruft den Timotheus, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist. Verstehen wir? Das hat Vorrang vor allen anderen. Die Schrift spricht vom ewigen Leben oder vom äonischen Leben. Dabei sollten wir nicht an erster Stelle versuchen, es zeitlich einzuordnen. Denn dieses Leben hat eine ganz andere Qualität und es zieht sich jeder Zeitbeschreibung. Dieses sogenannte äonische Leben, wo bei uns in der Übersetzung steht immer ewiges Leben, ist kein zeitlich begrenztes Leben, sondern es ist das unbegrenzte, durch alle Zeiten hindurch bestehende und über alle Äonen hinausreichende, unzerstörbare Gottesleben. Und dieses Leben, das können wir heute Morgen eintauschen. Wir sitzen hier eine Stunde ab, Chronos, stehen wir? Wir sitzen hier Zeit ab und können innerhalb der Zeit Ewigkeit eintauschen. Ich wünsche Ihnen das, dass Sie Ihr Herz öffnen und sich beschenken lassen mit dem Reichtum seiner Verheißung. Er will es. Er will Wohnung in uns machen. Durch den Glauben will er eins werden mit uns. Und dann tragen wir, weil wir eine neue Schöpfung sind, die da in Christus sind, die sind eine neue Schöpfung. Altes ist im Vergehen begriffen. Siehe, ein unvergleichlich, nicht auszudenkendes Neues ist in uns geworden. Wer hat das je sich vorstellen und ausdenken können? Wir geben unser zerfetztes, von der Sünde zerfetztes Leben hin und werden randvoll gefüllt mit den Kräften zukünftiger Herrlichkeit. Und dann waren solche Tage nicht umsonst. Dann war das Herrlichkeit inmitten der Zeit. Der Begriff äonisch oder Äonen sagen eigentlich nichts über die Zeitdauer aus. Für mich sind diese beiden Wörter wertneutral. Ob man darunter die Ewigkeit im Sinne der Unendlichkeit zu verstehen hat oder nur einen begrenzten, einen besonders langen Zeitabschnitt, das muss aus dem Textzusammenhang und aus dem nachfolgenden Wort ersehen werden. Ich nenne einmal zwei Schriftstücke. Aus diesem Grund habe ich also auch die Hefte kopiert, Ewigkeit von Ströder. Da heißt es in Römer 16, dem aber, der euch zu befestigen vermag, laut meines Evangeliums und der Offenbarung Jesu Christi, nach der Enthüllung des Geheimnisses, das in äonische Zeiten, hier ist also das Wort äonisch mit Zeit zusammengebunden, verstehen wir, äonische Zeiten, verschwiegen war, geheim gehalten war, jetzt aber bekannt ist durch prophetische Schriften und Befehl und Anordnung des äonischen Gottes. Hier ist das Wort äonisch mit Gott zusammengebunden. In einem einzigen Satz. Ich nenne noch einen Vers aus Titus 1,2. In der Erwartung des äonischen Lebens. Hier wird also das Wort äonisch mit Leben, mit Gottes Leben zusammengebunden, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor äonischen Zeiten. Wieder äon mit Zeit. Das ist schwierig jetzt, aber jetzt müssen wir mal noch gut zuhören. Wir sind am Anfang der Konferenz, sind geistig noch nicht verbraucht. Ich traue es Ihnen zu, dass Sie jetzt mal ein Stück folgen können. Hier wird also in einem einzigen Satz das Wort ewig oder äonisch einmal in einem zeitlich begrenzten und zum anderen in einem zeitlich unbegrenzten Sinn gezeigt. Die ewigen oder äonischen Zeiten im Sinne der Unendlichkeit gibt es nicht, weil die Zeiten immer einen Anfang und ein Ende haben und nie Ewigkeit besitzen können. Gott hingegen und sein Leben ist ohne Anfang und ohne Ende, kann zeitlich nie eingegrenzt werden und besitzt rundherum Ewigkeit. Deshalb ist es wichtig, mit welchem Wort der Begriff äonisch zusammengebunden ist. Mit Gott unabänderlich. Aber ist es mit Zeitbegriffen oder kosmischen Begriffen zusammengebunden, brauchen wir nicht unbedingt die Unendlichkeit dahinter sehen. Wir kommen dann noch drauf. Da heißt es in 2. Mose, Yahweh, Yahweh, ich bin der ewig Seiende. Der wird doch nicht äonisch, wenn das Wort äonisch davor steht. Der hat rundherum Ewigkeit. Und jetzt nenne ich mal ein Wort, das kennen Sie sicherlich. Und mit diesem Wort haben Sie sicherlich auch schon sehr viel zu tun gehabt. In Matthäus 25, da heißt es, und diese werden gehen in die ewige Pein und die Gerechten in das ewige Leben. Wie oft hört man Kinder Gottes argumentieren, dass, weil das Leben Gottes ewig sei, auch die Pein und die Qual ewig sein muss. Dabei hat man aber vergessen, dass Qual, das Pein und Verdammnis erst durch die Sünde und den Ungehorsam geworden sind und niemals den Status der Ewigkeit besitzen kann. Niemals. Wenn die Theologie und viele Kinder Gottes diesen schweren Gerichtsstätten die gleiche Dimension der Ewigkeit zugestehen, wie sie der Allerhöchste, der Vater des Lichtes und des unauflöslichen Lebens besitzt, dann schlägt man ihm ins Gesicht und hebt Geschöpfliches auf die Ebene des Schöpfers. Mit welch einer Hartnäckigkeit wird oft, jetzt sage ich mal diesen Begriff, die ewige Verdammnis gepredigt und auch geglaubt. Wer schon einmal einige Tage hintereinander Zahnschmerzen gehabt hat, der weiß, dass das einem verrückt machen kann. Ich war 12 Jahre alt, da hatte man mir, der Zahnarzt natürlich, einen Backenzahn gezogen. 2 Tage blutete es und ich wimmerte Tag und Nacht. 8 Tage lang hatte ich solche Schmerzen. Ich habe also geheult wie ein Hund. Nach 8 Tagen musste mich dann meine Mutter mit dem Wagen zum Zahnarzt fahren, weil ich keine Kraft mehr hatte zum Laufen. Ich war einfach fix und alle. Und als dann der Eiter löffelweise aus dem Kiefer herausquoll, dann war klar, der Zahnarzt hatte den verkehrten Zahn gezogen. 8 Tage haben gelangt, um mich fix und fertig zu machen. Was muss ein Mensch verbrochen haben, wenn er 8 Wochen, 8 Jahre, 800 Jahre, 800.000 Jahre, 8 Milliarden Jahre, eine Ewigkeit lang, ohne Ende gequält wird? Und ohne dass sich an diesem Zustand auch nur das Kleinste sich ändern würde. Auch Gott will das nicht, nein. Dass sich an diesem Tatbestand etwas ändere. Oder dass sie gar gerettet würden. Teilnahmslos sitzt er auf dem Thron und lässt sich von seinem frommen Volk anbeten. Ist das so? Die meisten Frauen haben ja in ihrem Haushalt einen Schnellkochtopf. Das ist ein ganz gefährliches Gerät. Man tut also je nach Bedarf Kartoffeln oder Fleisch hinein und dann wird dieser Topf durch einen bestimmten Verschluss verriegelt und auf die Kochplatte gesetzt. Durch den ungeheuren Dampfdruck, der dabei entsteht, wird das Fleisch sehr schnell weich. Natürlich ist da ein Überdruckventil angebracht, sonst würde uns ja der Topf um die Ohren fliegen. Das stimmt. Können Sie sich vorstellen, dass die Hölle oder die ewige Verdammnis mit einem solchen Kochtopf vergleichbar ist? Können Sie sich das vorstellen? Nur mit dem Unterschied, dass in der Hölle der Deckel für immer zugedreht bleibt. Wer sich heute nicht bekehrt, der kommt in den Feuersee und nicht wieder heraus. Sie wissen doch darum. Ewig, ewig, in alle Ewigkeit wird sich das nicht ändern. Deshalb der Begriff zur Definierung, was ist Ewigkeit, was steht hinter diesem Begriff. Bei dem Beispiel mit dem Kochtopf, da kommt ja dann nach 10 Minuten etwas Vernünftiges heraus, das man essen kann. Aber bei Gott wird in Ewigkeit der Feuersee und das Gequältwerden bestehen bleiben, ohne dass sich an diesem schaurigen Zustand das Geringste ändern wird. Die Geschöpfe müssen doch eigentlich in der Gerichtsglut vergehen. Doch Gott, so sagt man, tut hier noch ein viel größeres Wunder. Er hält sie alle am Leben. Vielleicht können Sie sich vorstellen, dass ich bei diesen Gedanken mir fast das Herz zerreißt. Diese Gedanken sind die Zerstörung des von der Schrift uns geoffenbarten Gottesbildes. Und es sollte uns nicht schwerfallen, wer eigentlich dahinter steht, das Gottesbild des Vaters, was in seinem Wort geoffenbart ist, zu zerfetzen oder zu entstellen. Über ein Jahr habe ich in diesem Widerspruch gestanden. Ich komme von der Landeskirchlichen Gemeinschaft und war natürlich in Gefahr, total durchzudrehen. Ich sage Ihnen das mal. Bis mir in einer Mitternachtsstunde beim Lesen von 1. Korinther 15 göttliches Licht geschenkt wurde und ich diese göttliche Dimension der Rettung sah, wie er mir sein Wort geoffenbart hat. 1. Korinther 15, 22, so wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig, nicht auferstehen. Auferstehen hat immer mit Leiblichkeit zu tun, Auferweckung mit Seele, hier steht Lebendigmachung. Und das ist immer der Geist mit Gottes Geist, lebendig gemacht. Er hat uns auch im Geist lebendig gemacht. In Adam, ich habe diese Stelle vielleicht 100 Mal gelesen, aber in jener Nacht wurde mir sein Wort geoffenbart. Wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht, aber nicht alles auf einmal. Ein jeder in seiner göttlichen Reihenfolge. 1. Korinther 15, 22, 21, 22. Das ist sehr wichtig zu wissen, ein jeder in seiner Reihenfolge. Hier steht ein militärischer Ausdruck, heißt Marschformation. Ich war nicht beim Krieg, da hat man halt gesagt, erste Reihe vortreten, zweite Reihe vortreten. So ist das. Der Erste ist immer Christus, steht da. Danach die, die des Christus sind, wenn er kommen wird. Danach Telos, das Ziel, wenn er alles unterordnen wird und dem Vater hinstellen wird. Alles in seiner Reihenfolge. Ich stieg aus dem Bett, ich kniete nieder und dankte den Vater für die Endausgänge der Äonen. Ein Jubel und eine bisher nicht gekannte Freude erfüllte mein Herz. Und liebe Geschwister, das ist geblieben, auch wenn nun schon über 40 Jahre vergangen sind. Die Nazi-Verbrecher in den KZs, das waren große Mörder. Ich habe mir einige Filme angeschaut von dieser entsetzlichen Massenschlechterei. Da wurden die Juden und auch andere unter Versprechungen in die Dusche geführt. Und dann verriegelte man die Ausgänge und füllte die Räume mit Ziankali. Was sich in diesen Minuten für himmelschreiendes Weinen und Heulen abgespielt hat, das kann keine menschliche Seele aushalten und ertragen. Aber was dort gemacht wurde, das ist nur ein Kinderspiel gegenüber den Praktiken Gottes, des Schöpfers des Weltalls. Bitte schalten Sie jetzt nicht ab. Denken Sie den Gedanken einmal durch und zu Ende. Mit 15 Minuten war der Todeskampf in den KZs zu Ende. Bei Gott? Nein, geht das durch alle Ewigkeiten hindurch. Ohne auch nur die kleinste Veränderung. Auch wenn sich am Ende sich willig vor ihm alle Knie beugen und alle Zunge aus dem Inneren des Herzens heraus das einmütige Bekenntnis sagen, nur in ihm, im Christus ist die Rettung. Und ein solches Zeugnis wird nur zur Verherrlichung des Vaters gebracht, aber das wird auch nichts bewirken. Nein, niemals wird sich an der Qual etwas ändern. Weshalb nicht? Weil sie ewig ist. Weil sie ewig ist. Nicht wahr? Das ist das Glaubensbekenntnis der Christenheit, wo man hinkommt. Und wehe, wer daran rüttelt, das in Frage zu stellen. Ich wünsche, dass Sie heute Nacht nicht schlafen, vielleicht viele Nächte nicht schlafen können. Vielleicht schenkt Gott Ihnen in dieser Nacht die Offenbarung seines Wortes, dass Gerichte und die schwersten Gerichte Wege sind, die zum Ziele führen. Und über dieses Thema wollen wir ja dann morgen zweimal nachdenken. Gerichte Gottes, die alle zu einem Ziele führen. Es kann natürlich auch sein, dass einer nach der Versammlung sagt, der Ullmann aus dem Erzgebirge, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Mit solch einer Botschaft, wer soll denn da zum Glauben kommen? Das ist doch viel zu kompliziert, wer kann denn das verstehen? Meine lieben Geschwister, ich weiß, dass sehr viele sonntags in den Gottesdienst gehen, weil sie für ihr kränkliches Seelchen ein trostvolles Pflästerchen wollen. Den vielen geht es meistens gar nicht um Gott und den Vater und die Verherrlichung des Sohnes in und durch uns, sondern man will nur für das unerlöste und ungekreuzigte Ich etwas haben. Ich hoffe aber, dass ich Menschen vor mir habe, die mit mir gefüllt sind von der Ewigkeit und die mit mir ringen, dass Gott zu seinen Zielen kommt, dass die Ergebnisse aller Zeitalter ein Ziel haben. Das, was er sich vorgenommen, das wird und muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Da muss man doch sagen, nach der landläufigen Meinung, das wird niemals kommen. Menschen, die mit mir rufen, Ewigkeit in die Zeit. Sie soll hell hereinleuchten, dass uns werde, klein das Kleine und das Große, das Übergroße, nicht zu fassende, dass wir nicht verstehen und berechnen können, dass uns das Übergroß werde. Wer dieses Ziel vor Augen hat und dieses göttliche Leben in sich trägt, der denkt, der redet und er lebt auch anders. Weil diese Wirklichkeit jeder Scheinwirklichkeit der Zeit und Welt weit überlegen ist. Gern hört man den Chor singen und wir haben dieses Lied ja auch immer wieder gern mitgesungen. Wir tragen den Himmel im Herzen. Schon heute und jetzt den Himmel tragen wir im Herzen. Dies Licht, so heißt es in diesem Lied, dies Licht kann nicht anders als strahlen, als leuchten, wohin man es trägt. Sein Widerschein muss sich ja malen im Angesicht, wenn man uns fragt. Wenn das möglich wäre, dass es dem Heiligen Geist in diesen Tagen gelingen könnte, uns ein Stück aus unserer Ich-Verhaftung, uns aus unserer Diesseitsbeziehung herauszulösen und Ewigkeit zu schenken, damit auch der andere ein Stück davon merkt. Ewigkeit dringt durch das zerbrechliche Gefäß hindurch. Und der andere wird davon auch mit angestrahlt und erleuchtet. Licht sollen wir sein. Du in deiner Ecke und ich in meiner hier. Da gab es doch ein Lied. In der Welt ist dunkel, ja. Leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke und ich in meiner hier. Wir sitzen alle zu Hause in dunklen Ecken, Herr. Sitzen wir da, aber das Licht will hindurchleuchten. Will hindurchleuchten, damit der andere auch ein Stück Orientierung findet. Und das Lied geht dann weiter. Wir suchen nichts mehr bei dem anderen. Ach, weil der das hat, muss ich auch das haben. Und ach, was sind wir für neidvolle Leute. Und besitzen die Ewigkeit, die Herrlichkeit, die nicht zu beschreiben ist. Wir suchen nichts mehr bei dem anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel, die Ewigkeit, die in Christus im Herzen, so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Wenn das wahr ist, dass der Vater durch die Innewohnung seines Sohnes und des Heiligen Geistes uns mit ihm hat eins gemacht, dann sind wir die reichsten Leute, die auf dieser dunklen Erde herumgehen. Das stimmt, Emmy, das stimmt. Das sind wir die reichsten Leute. Als wir neulich einen Besuch bei unserem Onkel machten und über die gewaltigen Christusverheißungen nachdachten, die Gott seiner Gemeinde gegeben hatte, da sagte der 95-Jährige zu mir: Johannes, was sind wir für reich gemachten Leute mit 95 Jahren. Ja, Geschwister, wenn die Kraft seines Wortes uns bis ins hohe Alter hinein hinüberträgt, hindurchträgt, dass nur er einzig und allein übrig bleibt von unserem Lebenszeugnis. Was trägt? Alles andere hat keine Tragkraft. Wenn, dann leben wir im Frieden, trotz chaotischer Verhältnisse in dieser Welt, dann haben wir das Leben inmitten der Sterblichkeit, dann haben wir das Licht in dunkelster Nacht und dann haben wir die Ewigkeit inmitten der Zeit. Dann sind wir Menschen mit dem Höchsten und Kostbarsten ausgestattet, nämlich den wesenhaften, bleibenden Gottesleben, was nicht vergeht. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen.
Darf ich noch kurz zwei Worte dazu sagen? Karl Geier hat zwar mal gesagt, als er irgendwie einmal eine Predigt von einem anderen hörte, ich habe innerlich Geburtswehen gehabt. Ich habe im Psalm 31 gedacht: Du bist mein Gott. Wie geht's weiter? Meine Zeit ist in deinen Händen. Die Zeit ist ein Geschenk, Geschwister. Die Zeit hat einen großen Wert. Wenn er unser Gott ist, dass die Zeit richtig ausgefüllt wird. Wir denken an eine Schriftstelle: Heute, wenn ihr seine Stimme höret, welch ein Wert, dass Gott uns Zeit gibt. Das andere Wort wurde schon erwähnt. 1. Korinther 10, Vers 11. Auf uns ist das Endziel aller Äonen gekommen. Wir kennen alle Äonen und wir wissen den Ausgang der Äonen. Wir erkennen, jeder Äon endet in einem Gericht. Aber in jedem Gericht liegt eine Rettung. Wir denken an den letzten Äon, der zu Ende ging, dem schrecklichsten Gericht, der schlimmsten Tat, Das Geschöpf hat seinen Schöpfer gekreuzigt. Aber der Endausgang, die größte Rettung, die es gibt, dass wir nun sagen können, wer ihn hat, hat das Leben. Bruder Straub, bete noch mit uns.
Wir möchten dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen danken, dass wir diese ganz feste Gewissheit in uns haben, von der wir wirklich leben. Du wirst einmal alles in Herrlichkeit hinausführen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das uns lenkt und leitet und dass uns das eine ganz wunderbare Hoffnung gibt, die einfach auch unsere alltäglichen Nöte, die wir in dieser Zeit haben, die so zeitbedingt sind, die all das relativieren. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass ganz besonders da, wo einzelne Menschen sind, die in solchen Zeitnöten sind und wo dann diese Nöte so überwuchern, dass dann diese Herrlichkeitshoffnung da ist. Du wirst alles hinausführen zu dem Ziel, das du dir gesteckt hast. Und dieses Ziel ist so gewaltig, so groß, so wunderbar, dass wir das mit unserem menschlichen, zeitbegrenzten Verstand gar nicht vorstellen können. Ich danke dir, Herr Jesus, du bist groß, du bist wunderbar. Wir beten dich an. Wir möchten dir auch danken für diese Botschaft, für diese wunderbare Botschaft, die uns einfach auch zeigt, Herr, wie herrlich du bist, wie groß du bist. Und wir möchten uns nicht zu einem falschen Gottesbild verleiten lassen, dass du nicht Antworten hättest, da wo wir Menschen zeitbedingt keine Antwort haben. Nein, du hast auf jedes Problem, das wir vielleicht jetzt auch hierher gebracht haben, eine Herrlichkeitsantwort. Wir preisen dich, o du wunderbarer Vater, in deinem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.